So, und da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Und heute rede ich mit Alexandra Giese von den Grünen. Hallo Alexandra, schön, dass du da bist.
Hallo Moritz, schön, dass ich dabei sein darf.
Alexandra, wie bist du ins Europäische Parlament gekommen? Was ist dein Weg? Warum europäische Politik?
Das ist eine ganz lange Geschichte. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Ich war als Kind schon immer unglaublich fasziniert von Menschen, die Fremdsprachen konnten und die andere Länder konnten, was in meiner Familie eigentlich nicht normal war. Und mich hat es dann auch direkt nach dem Abitur ins europäische Ausland gezogen, in dem Fall nach Italien. Und ich bin Dolmetscherin von Beruf, bin das geworden, habe nebenher auch Politikwissenschaften studiert. Es hat mich immer beides unglaublich fasziniert, die Fremdsprachen, die Erfahrung von anderen Ländern, aber auch die Politik an sich. Und dann hat es eben vor etwas über einem Jahr die Chance gegeben, diese beiden Dinge zusammenzubringen. Mein ehrenamtliches Engagement bei den Grünen, was ich seit 10 Jahren in Bonn schon hatte, und meine Arbeit im Europäischen Parlament, nämlich als Dolmetscherin. Dadurch hatte ich auch sehr viel Wissen über Europapolitik und wollte das dann endlich mal konkret einbringen und habe mich dann entschlossen, auf diesen Listenplatz zu kandidieren.
Und jetzt bist du im Europäischen Parlament. Also ganz spannender Weg eigentlich aus der Dolmetscherkabine tatsächlich dann in den Plenarsaal. Jetzt haben wir ja natürlich quasi die perfekte Möglichkeit, mal darüber zu sprechen. Wie funktioniert das eigentlich hier mit diesem mehrsprachigen Parlament? Das ist ja wirklich eine Welt, Einzigartigkeit. Ich glaube, so ein Parlament mit so vielen Sprachen gibt es, glaube ich, sonst nicht. Und ständige Simultanübersetzung eigentlich auch bei allen Ausschusssitzungen, Fraktionssitzungen und so weiter. Das ist immer sowas, was, wenn ich Besuchergruppen bekomme, so das Spannendste irgendwie so ein bisschen ist. Jetzt erklär uns das mal. Hier, wenn ich jetzt rede, werde ich übersetzt in alle Sprachen und ich kann gleichzeitig, wenn ich zuhören will, alle Amtssprachen hören. Wie macht ihr das? Wie habt ihr das gemacht? Also jetzt machst du das ja nicht mehr, aber du hast natürlich die Erfahrung.
Ja, das ist tatsächlich ein absolut einzigartiges System und es ist auch für DolmetscherInnen in Europa eigentlich so die beste Arbeitsstätte. Es ist wirklich der spannendste Ort, an dem man arbeiten kann. Eben gerade, weil es auf sehr hohem Niveau ist und weil so viele Sprachen übersetzt werden. Das ist wirklich ungewöhnlich. Es gibt ja Konferenzen, wo durchaus 4, 5 Sprachen relativ normal sind. Aber dass 24 Sprachen gedolmetscht werden gleichzeitig, das ist wirklich total einzigartig. Es funktioniert so, dass in einer Kabine jeweils 3 Dolmetscherinnen oder Dolmetscher sitzen, die in diesem Fall hier im Europäischen Parlament nur in ihrer Muttersprache dolmetschen. Das heißt, ich als deutsche Dolmetscherin spreche in der Kabine nur Deutsch. Ich muss aber eine ganze Reihe von Sprachen verstehen. In meinem Fall waren das 6 Sprachen, also einschließlich Deutsch, 5 Fremdsprachen.
Welche Sprachen sind das? Erzähl mal.
Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch.
Das heißt, um das nochmal für unsere Hörer, du kannst, wenn du diese 5 Sprachen, die du gerade gehört hast, aufgesagt, 5 waren das jetzt, die kannst du voll, wenn jemand da eine politische Rede hält, verstehen und übersetzen, sodass es gleichzeitig voll verständlich ist. Das ist der Wahnsinn. Also das muss man sich immer wieder vorstellen.
Das heißt interessanterweise nicht, dass ich alle diese Sprachen fließend sprechen kann. Ich habe wirklich die Übung damit, genau diese Sprachen eben auf hohem Niveau politische Reden zu verstehen und es gut ins Deutsche, gut verständlich ins Deutsche mit allen Nuancen übertragen zu können. Das heißt nicht, dass ich, wenn ich jetzt irgendwo in Spanien oder in Portugal in der U-Bahn stehe, mich mit den Jugendlichen auf gleichem Niveau unterhalten kann, weil das ist nicht die Art von Sprache, auf die ich dann trainiert bin.
Okay,
Wahnsinn. Das sind interessante Unterschiede. Das heißt, eine Sprache sprechen zu können, eine Fremdsprache, heißt nicht, dass man auch dolmetschen kann. Aber die Tatsache, dass man aus dieser Sprache in seine Muttersprache dolmetschen kann, heißt nicht unbedingt, dass man die Sprache fließend in allen Nuancen beherrscht, wenn man es selber sprechen müsste.
Und wenn jetzt eine Sprache gesprochen wird, die nicht zu den Sprachen gehört, die du sprichst, dann passiert was?
Dann gucke ich mich erstmal in der Kabine um, weil wir sind ja zu dritt. Und wenn ich eben außer den Standardsprachen Englisch und Französisch, die hier praktisch alle beherrschen, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch mitbringe, dann sitzt wahrscheinlich neben mir eine Kollegin, die auch noch Polnisch und Rumänisch kann, neben Englisch und Französisch, und vielleicht noch eine, die zum Beispiel Schwedisch und Slowakisch spricht. Also man versucht schon über diese drei Personen in der Kabine eine möglichst breite Sprachenkombination abzudecken. Dann gibt es aber natürlich immer noch Sprachen, die man in der eigenen Kabine nicht abdecken kann. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt Kollegen aus einer anderen Kabine, die aus dieser Sprache, sagen wir mal zum Beispiel ins Französische oder ins Englische dolmetschen. Dann schalten wir uns in diese Kabine ein, hören dann die englische Verdolmetschung oder die französische oder wie auch immer. Und übersetzt die dann. Das ist dann die sogenannte Relaissprache und wir übersetzen das dann wieder ins Deutsche. Da muss man natürlich sehr vorsichtig sein, dass es nicht so einen stille Posteffekt gibt. Das ist immer die große Gefahr dabei.
Das merkt man dann manchmal so als Politiker, wenn man dann hier sitzt und dann merkt man doch eine etwas weitere Sprache, dann merkt man auch, oh, es wird ein bisschen langsamer im Vergleich zu sonst. Genau. Aber was mich da immer interessiert, ich finde das total spannend, gerade weil ich das jetzt auch zum ersten Mal so richtig verstehe, wie kriegt ihr das denn so schnell hin? Weil das geht ja wirklich flott. Also wenn man nett ist, sagt man ja, ich werde jetzt in der und der Sprache sprechen auf Englisch. Das machen viele Kollegen, warten dann einen Moment, bis auch so ein bisschen die Kollegen selber, die anderen Kollegen, die sonst auf dem Ausschuss sind, man oft, wird hauptsächlich Englisch geredet. Dann hat man nicht unbedingt die ganze Zeit den Übersetzungskopfhörer auf. Und dann merkt man so ein bisschen, die Kollegen setzen die auf, aber dann läuft das ja fast so vor. Das heißt, dann ist wirklich bei euch quasi so Action und schnell gucken und gibt das irgendwie digital, weil du diese Relais-Sprache angesprochen hast. Wie funktioniert? Also das ist ja ein wahnsinnige Konzentration offensichtlich.
Es ist eine wahnsinnige Konzentration. Das ist auch der Grund außer der Sprachkombination, warum wir normalerweise bei mehr als 5 Sprachen zu dritt in der Kabine setzen. Weniger als 5 Sprachen werden wir nur zu zweit, je nach Sitzungsdauer. Weil man sich unglaublich stark konzentrieren muss. Das heißt, man hat eine Konsole vor sich. Man versucht also, wenn eine neue Sprache kommt, also es gibt zwei Aspekte. Erstens muss man sehr, sehr schnell sein und einfach darauf trainiert werden, unglaublich schnelle Reflexe zu haben, immer unheimlich aufzupassen, wenn das Wort erteilt wird jemandem. Man versucht natürlich, die Sprache einfach über das gesprochene Wort zu erkennen. Man sieht auf der Konsole nach ein paar Sekunden, welche anderen Kabinen diese Sprache gerade anbieten zur Übersetzung. Das heißt, man checkt erstmal ab, ist es eine Sprache, die ich selber verstehe? Dann checkt man, ist in der Kabine eine Kollegin oder ein Kollege, der diese Sprache versteht, und gibt das dann an den Kollegen oder die Kollegin ab. Wenn alle den Kopf schütteln oder man weiß schon, dass das nicht der Fall ist, dann guckt man, in welcher anderen Kabine wird das als Relais angeboten. Das ist, sagen wir mal, der technische Aspekt. Es gibt aber auch noch einen Aspekt, der im Parlament sehr, sehr wichtig ist, ist, dass es zur Aufgabe der Dolmetscherinnen und Dolmetscher gehört, die Personen, die Abgeordneten zu kennen. Wir jetzt als Abgeordnete, ist was uns gar nicht bewusst ist. Ah. Diese tausende Dolmetscher, die hier rumlaufen, die wissen, wer wir sind.
Okay.
Weil hilft natürlich ungemein, wenn man in einen Ausschuss reingeht. Das Erste, was man macht, wenn man eine Sitzung vorbereitet, man guckt, wer sitzt denn da zum Beispiel im Ausschuss. Wer könnte da sprechen? Dann guckt man, auf welcher Seite sitzen die Leute. Das heißt, zu welcher Fraktion gehören sie? In welche Sprache sprechen sie wahrscheinlich? Das ist halt das, was neben dem technischen Aspekt parallel noch läuft. Man muss die Personen kennen und mit ein bisschen Erfahrung weiß man natürlich auch, in welcher Sprache diese Personen wahrscheinlich sprechen
werden. Manchmal sprechen die andere Sprache.
Und darüber kann man das ein bisschen vorhersehen. Mhm. Im Plenum ist es noch mal in einer verschärften Form, weil, wie wir gut wissen, die meisten Redebeiträge 60 Sekunden dauern.
Ja.
Das heißt, man muss eigentlich innerhalb von 2 oder 3 Sekunden schon entschieden haben, was ist das für eine Sprache, wer ist dran, wer macht das.
Aber man kann natürlich auch die Liste so ein bisschen sehen.
Man verfolgt natürlich die Liste. Ne? Das heißt, man muss da sehr gut auf die Liste gucken.
Und Wahnsinn.
Die Kombination aus den beiden Dingen ermöglicht, dass es meistens gut funktioniert.
Okay, jetzt haben wir verstanden, wie das funktioniert. Das war aber total faszinierend. Aber jetzt finde ich dann interessant, so deine Erfahrung daraus auch mal so mitzunehmen. Du hast mir mal irgendwann auf einer Zugfahrt nach Straßburg hast du mir mal beschrieben, dass so ein bisschen die Art und Weise, wie unterschiedliche Nationen sprechen, unterschiedlich ist. Kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben? Das fand ich ganz faszinierend damals.
Ja, es gibt sehr unterschiedliche Sprachkulturen, wenn ich das mal so sagen darf. Es gibt Länder und Kulturen, wo man versucht, Inhalte so kurz und knapp und klar wie möglich auf den Punkt zu bringen.
Die Deutschen. Gehören.
Ja, die Deutschen sind, glaube ich, so ein bisschen so dazwischen. Eine Mischform. Also ich würde mal die Skandinavier da einordnen.
Ja, sehr knapp.
Also in Finnland gilt es ja, also gerade für Männer heißt es, also je mehr man redet, desto schlechter ist das eigentlich. Man sagt wirklich nur das, was man zu sagen hat und dann ist die Sitzung beendet im Prinzip. Das heißt, die kommen schnell auf den Punkt, sind sehr klar.
Ganz vernünftige.
Ja, ist eine Frage der Kultur. Ganz
vernünftige. Ne? Wenn ich hier manchmal so in Parteisitzungen sitze, denke ich mir, ach Mensch, da würde ich ja gerne in Finnland Politik machen. Ne?
Ja, dafür haben wir das Frauenstatut. Tut bei den Grünen. Ne?
Genau.
Wenn die Frauen nicht mehr reden wollen, dann dürfen auch die Männer nicht mehr reden und dadurch hat man das so zur Hälfte
beendet
gelöst.
Man die Sitzung
da kommt man so ein bisschen in diese Richtung. Ja.
Okay.
In romanischen Kulturen, also im Französischen, im Italienischen, ist es eher so, dass wenn Sachen so formuliert sind, dass jeder sie auf der Straße sofort versteht, dann haben die ZuhörerInnen den Eindruck, man könnte sich nicht so richtig gut ausdrücken.
Ja.
Und man wäre nicht so klug und gebildet. Und deswegen tendiert man in der gehobenen Sprache dazu, Dinge sehr, sehr komplex und sehr elegant zu formulieren, mit sehr langen Sätzen, mit eleganten Beschreibungen, mit einer, auch im Spanischen zum Beispiel, wo das ein bisschen weniger komplex ist, aber im Spanischen hat man diese sehr, sehr blumenhafte Sprache. Mhm. Gerade lateinamerikanisches Spanisch haben wir natürlich hier nicht so viel.
Ja.
Aber es gibt ja auch diese parlamentarischen Versammlungen, wo man nach Lateinamerika fährt oder lateinamerikanische Abgeordnete hier hinkommen. Und da hat man so ein bisschen das Problem, wenn man dann genau das dolmetscht, was gesagt wird, dann denken die Deutschen, was ist denn mit dem Dolmetscher los? Das ist ja so von hinten durch die Brust ins Auge. Was ist das denn für ein komplizierter Kram? Was wollen die denn eigentlich sagen?
Ja.
Und da ist man dann so ein bisschen in dem Zwiespalt. Soll man wirklich genau das sagen, was der oder die Abgeordnete gerade sagt? Oder soll man versuchen, das so auf die Ebene zu bringen, wie man es auf Deutsch klar formulieren würde? Und ich glaube, wir Deutschen sind so ein bisschen zwischen diesen beiden Extremen.
Ja, total spannend. Und wenn du jetzt so ein bisschen... Du bist ja jetzt dann schon ein sehr politischer Mensch. Also, klar, du bist Politikerin jetzt. Wie war das dann für dich? Dann kann man sich dann die Sitzung ja wahrscheinlich auch nicht aussuchen. Also hast du dann da auch in der Fraktionssitzung von den Rechtsextremen gesessen und also in der Kabine und das übersetzt? Wie war das? Oder ist das dann so manchmal, dass du dir denkst, was erzählt der denn da politisch oder so?
Ja, das war schon manchmal nicht einfach. Also als politischer Mensch muss man sich da sehr zurückhalten. Das ist aber dann wirklich eine Frage von Professionalität und Berufsethos, dass man einfach alle Politiker und Politikerinnen mit der gleichen, ich würde jetzt nicht sagen mit der gleichen Begeisterung, aber mit der gleichen Professionalität verdolmetscht. Ja, das ist dann schon der berufliche Stolz. Aber manchmal ist es dann natürlich schon so, dass in dem Moment, wo ich das Mikro ausmache, mich dann erstmal ein bisschen austoben muss und die Kolleginnen und Kollegen dann schon mal mithören, was ich denn davon gerade denke. Ja. Da versuche ich natürlich auch, mich zurückzuhalten oder habe ich immer versucht, mich zurückzuhalten, weil das ist den Kolleginnen gegenüber auch nicht fair. Aber manchmal ist es schon anstrengend.
Ja. Und ist es dann so, dass ihr so eine Art... sag ich mal, Vertraulichkeitsthema habt, also dann bei den Fraktionssitzungen, ihr dürft dann quasi nicht, okay, also ganz interessant. Jetzt.
Das ist, wenn ich das nochmal kommentieren darf, das nehmen wir auch wirklich sehr ernst.
Ja,
also ich habe auch wirklich nie Dinge, für mich war das ja im Wahlkampf so ein bisschen Konflikt, dass ich hier noch gearbeitet habe und eigentlich schon im Wahlkampf war. Und ich habe dann oft auf einem Podium gesessen und dann lieber mal ein Argument nicht gebracht, weil ich überlegt habe, woher weiß ich das jetzt? Weiß ich das aus einer öffentlichen Quelle, aus der Presse oder so? Oder habe ich das irgendwo in der Sitzung gehört? Und habe mich da im Zweifelsfall wirklich immer sehr zurückgehalten. Mhm. Auch in Fällen, wo ich vielleicht mal was hätte widerlegen können oder so. Oder mal einen Mitkandidaten bloßstellen können. Das habe ich immer sehr, sehr streng gehandhabt. Und das machen wir alle so. Und das, finde ich, ist auch einfach unglaublich wichtig.
Mir geht es natürlich auch so ein bisschen so, man vergisst so ein bisschen auch, dass die Übersetzer da sind. Ne? Weil, und das ist aber wahrscheinlich auch eigentlich dann für euch perfekte Arbeit. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, ich kann die ganze Sitzung verfolgen, ohne daran zu denken, da ist jetzt irgendwas, das hat zu lange gedauert oder sonst wie. Und deswegen hat man auch so ein bisschen das Gefühl, ne, in so einer Sitzung, man man vergisst das so und das ist ja dann quasi die professionelle Arbeit. Ganz spannend. Bringt dir das natürlich jetzt auch als Politikerin, glaube ich, enorm. Also ich denke mir hier immer so, ich bin ja sprachlich doch relativ eingeschränkt. Ich spreche, glaube ich, ganz gut Englisch, ein bisschen Französisch, aber da will ich echt, also an beiden Sprachen, also oder vor allem am Französischen muss ich noch ganz schön arbeiten. Du verstehst da natürlich enorm viel, kannst auch enorm viel dann doch kommunizieren. Merkst du das auch als Riesenvorteil hier in deiner Arbeit jetzt als Abgeordnete?
Ja, ich merke, also das Lustige ist, dass es mir auch passiert, dass ich vergesse, dass die Dolmetscherinnen da sind. Und das hätte ich vorher überhaupt nicht gedacht. Aber wie du sagst, wir haben als Dolmetscherinnen und Dolmetscher hatten wir da so ein bisschen zwiespältiges
Aber übersetzt du Verhältnis. Eigentlich, darf ich das ganz kurz fragen, übersetzt du denn eigentlich, also hörst du viel Übersetzung? Eigentlich wahrscheinlich wenig bei deinen ganzen Sprachen.
Ich höre halt im Plenum dann, häufiger mal Übersetzung, weil da kommen dann häufig auch so Sprachen aus Osteuropa, die ich alle überhaupt nicht kann, und skandinavische Sprachen. Das Stimmt. ist bei uns in der Fraktion nicht so selten. Wir sprechen sehr viel. Wir sind die sehr englischlastige Fraktion.
Wir auch. Wir sind die französischlastige Fraktion.
Ja. Stimmt. Und in den Ausschüssen ist es auch wirklich nicht häufig, aber im Plenum kommt es schon vor, weil da melden sich ja dann auch viele Kolleginnen und Kollegen aus Osteuropa. Und da merke ich dann plötzlich doch, ach, da war doch was hier, wo ist der Kopfhörer? Manchmal passiert mir das, dass ich so eine halbe Minute zuhöre und denke, irgendwie komme ich jetzt gerade nicht ganz mit. Und dann merke ich, das ist eine Sprache, die ich gar nicht verstehe. Spreche. Und da brauche ich einen Kopfhörer. Wie hilft mir das jetzt? Also in der Kommunikation sicher, dass ich einfach direkt höre. Man bekommt natürlich viel mehr mit von dem Unterton, von der Emotion. Sprache ist ja nicht nur reiner Inhalt. Also die Wortwahl, Stichwort Framing ist ja ganz wichtig. Man bekommt
die Betonung,
man bekommt sehr gut mit, wo steht diese Rednerin gerade in der politischen Debatte. Andersrum ist es natürlich auch so, dass man auch nur gut dolmetschen kann, wenn man diese ganzen Dinge über eine Person, die man dolmetscht, auch weiß. Mhm. Also es hilft ungeheuer, wenn man hier als Dolmetscherin arbeitet, wenn man weiß, welchen politischen Hintergrund hat diese Abgeordnete.
Also du auch so
man ist vollkommen verloren, wenn man zum Beispiel jemanden aus irgendeinem Grund gerade nicht zuordnen kann. Welche Fraktion ist das überhaupt? Mhm. Weil es gibt immer so Sätze, die sind so ein bisschen zweideutig. Ja. Und je nachdem, von wem sie gesagt werden, würde man es auf Deutschland vielleicht ein bisschen anders formulieren, ne? Auf Deutsch. Und man lernt sehr beim Dolmetschen, sich in Personen reinzufühlen. Man kann das überzeugend dolmetschen, wenn man so das Gefühl hat, man ist in diesem Kopf drin. Mhm. Man weiß, man versteht nicht nur die Worte, die jemand sagt, sondern man versteht wirklich auch, was ist eigentlich, was ist die Botschaft, was ist dieser Person wirklich wichtig. Mhm. Und das ist natürlich auch in der Politik wichtig. Mhm. Wenn man nicht nur versteht, was wird da gerade gesagt,
sondern
wir lernen ja auch alle so ein bisschen eine vorsichtige Wortwahl, sondern was ist es, was ist dieser Person eigentlich wichtig? Wofür ist die hier? Was liegt ihr wirklich am Herzen? Das lernt man beim Dolmetschen und das ist, glaube ich, auch in der Politik sehr wichtig.
Ja, ganz spannend. Kann ich mir gut vorstellen. Weil du das gerade so sagst, dass du beschrieben hast, wie schwierig das letztendlich auch ist, auch so wahrzunehmen, ne, was sind die Nuancen teilweise und so. Das fällt mir hier schon auf im Europäischen Parlament. Dadurch, dass wir dann da diese vielen Sprachen sprechen im Plenum, ist ja eigentlich auch nicht so eine richtige Debatte. Es sind die Eine-Minuten-Reden, das hast du schon gesagt, also wir reden sehr kurz. Dann noch auf unterschiedlichen Sprachen, wodurch schon, obwohl wir großartige Übersetzer haben, Dolmetscher haben, geht immer auch ein bisschen was verloren, alleine von der Unmittelbarkeit natürlich, mit der man was sagt. Also diese Debatten, wo ich jetzt aus dem Landtag komme, so das Gefühl, ja, da ging es dann hoch her und man hatte so das Gefühl, das ist hier dann teilweise gar nicht. Da hat man so ein bisschen mehr das Gefühl, jeder steht mal auf und sagt so ein bisschen was. Und es ist wenig Bezug aufeinander. Meinst du, dass man das irgendwann, diese Vielsprachigkeit, dass wir wirklich auch vielleicht zu einer europäischen Öffentlichkeit, zu einer europäischen Debatte kommen, dass wir das noch irgendwie besser hinkriegen, dass wir da noch Möglichkeiten suchen? Ich bin da immer auch am Überlegen, weil ich doch sehe, hier auch, wenn ich meine Medien so anschaue, die deutschen Journalisten fragen dann am Ende doch die deutschen Abgeordneten hauptsächlich. Die sind immer ganz happy, wenn sie in meinem Podcast noch aus unserer Fraktion jemanden hören, der auch Deutsch sprechen kann, weil sie das dann natürlich haben. Aber wie kriegen wir das Thema hin? Hast du da Ideen zu, auch so mit deiner langen Arbeit jetzt als Dolmetscherin?
Ich glaube, das sind verschiedene Themen, die nur begrenzt was mit Vielsprachigkeit zu tun haben. Also ich bin absolut gegen diese Idee, wir sollten hier alles auf Englisch machen. Mhm. Ich glaube, der große Schatz Europas ist gerade diese Vielfalt an Kulturen und an Sprachen. Und wir zeigen ja hier in diesem Parlament auch, dass man es eben über gute Verdolmetschung schon sehr gut lösen kann. Zur Debattenkultur im Parlament gibt es ja einige Vorschläge, wie man das verbessern kann, über längere Redezeiten, darüber, dass man ans Rednerpult geht, mehr so eine Struktur, wie wir es in einem Landtag oder in einem Deutschen Bundestag hätte. Da gibt es ja auch Kolleginnen und Kollegen, die daran arbeiten.
So eine junge Truppe, wo ich auch dazu gehöre, wo wir ein bisschen versuchen, die Debattenkultur etwas zu verbessern in diesem etwas angestaubten Laden manchmal.
Ja. Und man sieht ja, es gibt auch durchaus hier Themen, wo es eine heftige Debattenkultur gibt. Ich weiß nicht, ob du gestern in der Debatte über die Situation der Flüchtlinge an der in griechischen Lagern
oder
an der
griechisch-türkischen
Grenze warst, da ging es schon ziemlich hoch her. Ja. Also ich glaube, da kann man
oder einfach... Oder wo es um Hate, also um diese LGBTI-freien, also schwulenfreien Zonen in Polen, da merkt man doch, oh, da geht auf einmal Debatte.
Mhm. Ja, also ich glaube, das geht schon. In dem Moment, wo die Themen wirklich so Themen sind, die Menschen sehr, sehr tief emotional bewegen, da geht das. Und ich glaube, da kann man einfach an den Regeln ein bisschen drehen, um das zu verbessern. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das Thema europäische Öffentlichkeit finde ich ein unglaublich spannendes Thema, an dem ich eigentlich auch hier sehr aktiv arbeiten wollte. Da bin ich bis jetzt noch nicht zugekommen, aber vielleicht haben wir jetzt Zeitfenster.
Wegen Corona.
Ja, wegen Corona, leider. Ja. Aber wir wollen es ja auch gut nutzen. Ja. Und es gibt dieses großartige Konzept der Plattform Europa. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von dem Johannes Hillier. Es wird ja auch in Deutschland daran gearbeitet, dass man das Angebot von Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen im Moment zusammen auf eine Plattform bringt. Also die Idee ist, dass man eine europäische Plattform hat, wo man alle Medienangebote aus allen europäischen Ländern sehen kann. Mhm. Wir erleben im Moment, dass maschinelle Übersetzung sehr, sehr gut geworden ist. Ja. Ich bin ja gerade im Bereich Digitalpolitik und KI unterwegs und das ist natürlich was, was mich aufgrund meiner beruflichen Herkunft besonders interessiert. Und die Qualitätssprünge, die maschinelle Übersetzung in den letzten 10 Jahren gemacht hat, die sind wirklich unvorstellbar. Das ist so unglaublich gut. Mittlerweile ist es immer noch nicht perfekt. Aber wenn das so weitergeht, kann ich mir gut vorstellen, dass wir bald eine riesengroße Plattform haben, wo man die Medien aus allen Ländern sehen kann und automatisch übersetzt auch bekommt. Ja. Wo man zum Beispiel auch soziale Netzwerke haben könnte, wo Bürgerinnen und Bürger aus ganz Europa sich austauschen. Also ich glaube, dass das gerade in der jüngeren Generation großartige Erfolgschancen hat, wenn man sieht, wie schnell alle Menschen auf Netflix umgestiegen sind, was ja auch ein sehr vielsprachiges Angebot hat. Wie diese ganze Erasmus-Generation auch Wert drauf legt, sich international auszutauschen. Ich glaube, darüber könnten wir europäische Öffentlichkeit herstellen.
Jetzt hast du quasi Gedankenübertragung schon verstanden. Ich wäre jetzt nämlich tatsächlich ein bisschen stärker politischer geworden mit dir, denn du hast künstliche Intelligenz schon angesprochen, insbesondere bei Sprachen. Und das wäre jetzt so der Übergang. Ich frage mich dann schon manchmal, wie soll künstliche Intelligenz, du hast ja eben erklärt, wie komplex das ist, wenn man es wirklich gut machen will, wie soll künstliche Intelligenz diese Bedeutungszusammenhänge, ja, wie übersetze ich das dann auf die deutsche Sprache, wie verdenke ich mich in den Kopf rein, was will der eigentlich Politisches sagen, das ist ja, glaube ich, auch nochmal schwierig, aber theoretisch möglich und erstens eigentlich eine riesen Stärke möglicherweise von Europa, weil wir da die meisten Erfahrungen haben, wie übersetzt man eigentlich europäische Sprachen untereinander, die meisten Nutzungsmöglichkeiten wahrscheinlich haben, auch über europäische Institutionen und so weiter und so fort. Also erstens vielleicht eine riesige technologische Chance für Europa. Gleichzeitig frage ich dich jetzt auch als ehemalige Übersetzerin oder ja noch immer Übersetzerin sozusagen, wie sieht man das eigentlich, wenn man dann da merkt, vielleicht wird das irgendwann durch Technik überflüssig. Und was sind da die politischen Konsequenzen auch für Regulierung von künstlicher Intelligenz und Digitalisierung, über die wir hier auch diskutieren?
Das waren jetzt viele Fragen.
Ja, ich weiß. Da sieht man dann doch, dass ich Politiker und kein guter Moderator bin. Der Lanz würde immer fragen, wenn ich da nochmal nachhaken darf. Aber du kannst jetzt ja vielleicht einfach die vielen Fragen so ein bisschen freier beantworten.
Ich sehe diese große technologische Chance, die du auch genannt hast. Ich sehe auch, dass wir das im Moment, glaube ich, noch nicht so gut ausschöpfen, wie wir könnten. Deswegen finde ich es extrem bedauerlich, dass wir gerade diese Debatte um den mehrjährigen Finanzrahmen haben, also den längerfristigen Haushalt der Europäischen Union, wo auch die Bundesregierung nicht bereit ist, den vernünftig zu finanzieren. Wir verpassen gerade im Bereich Digitalisierung und künstliche Intelligenz, wenn dieser Vorschlag des Rates sich durchsetzt, enorme Chancen, da unsere eigenen Prioritäten zu setzen. Und der Bereich maschinelle Übersetzung, KI im Sprachenbereich ist ein Bereich, wo wir durch diesen enormen Schatz an Material, den die europäischen Institutionen produzieren mit ihren vielen Übersetzungen von hervorragenden Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen, also da verpassen wir, glaube ich, gerade eine Chance, wenn wir da nicht richtig in die Forschung reingehen und die Unternehmen unterstützen, die das in Europa machen.
Okay, da machen wir einen Haken dran, volle Zustimmung, wir brauchen mehr Geld für Digitalisierung auf europäischer Ebene, da sind wir uns einig. Ja. Gut.
Dann das zweite Problem, was du angesprochen hast, ist, was machen wir mit den Menschen, die in dem Fall auch extrem hochqualifiziert sind und diese Arbeit gemacht haben und die irgendwann mal, also im Bereich Dolmetschen, also nochmal um zu klären, Übersetzen ist schriftlich und Dolmetschen ist mündlich. Schriftliche Übersetzung ist schon relativ gut und man sieht schon, dass es einen Wandel gibt im Berufsbild der Übersetzerinnen und Übersetzer. Das ist jetzt mehr um, das sind unterschiedliche Qualifikationen.
Okay.
Die arbeiten mehr am Post-Editing von maschinell übersetzten Texten, anstatt dass sie selber noch manuell übersetzen. Da geht das hin. Da ist dann halt die interessante Frage. Im Moment gibt es eine Krise in diesem Berufsstand. Die Frage ist aber, wird durch maschinelles Übersetzen, dadurch wird es ja deutlich billiger, erhöht sich dadurch das Volumen.
Das
ist eine rein wirtschaftliche Frage.
Man nicht dadurch, einfach dass viel mehr dann zu übersetzen.
Wird dann vielleicht nicht einfach viel mehr übersetzt und deswegen braucht man auch viel mehr Menschen, die das nochmal nachbearbeiten können, damit die Qualität wirklich gut ist.
Und das ist ja häufig eine Frage, die wir bei künstlicher Intelligenz jetzt mal an diesem Beispiel diskutieren können. Am Ende brauche ich dann schon, wenn ich das als Buch haben will, schon nochmal den Menschen, der drüber guckt und der diese Bedeutungszusammenhänge, der dann versteht, ah, das ist in dem Kontext aber genau so gemeint, was die künstliche Intelligenz nicht versteht, den brauche ich also trotzdem und eigentlich wird es aus der Kombination zwischen Technik und Menschen, wird ein Schuh draus und gleichzeitig denke ich da manchmal, ist es nicht vielleicht ein bisschen netter auch als Mensch, jetzt nicht allen Piddleditz da übersetzen zu müssen, sondern dann eben auch mich darauf konzentrieren zu können, wirklich diese Nuancen zu erkennen und so weiter, ein bisschen mit mehr Kreativität ranzugehen, nicht den einfachen Satz, den ich schon 100.000 Mal übersetzt habe, nochmal zu übersetzen, sondern mich so ein bisschen auf die schwierigen Punkte konzentrieren zu können. Also auch so eine, also das so ein bisschen positiv als Chance zu sehen, ne?
Ja, das kommt eben ein bisschen drauf an. Also einerseits ist es so, dass Übersetzer ja schon länger mit Softwaresystemen gearbeitet haben, die ihm so ein bisschen diese Routinearbeit abgenommen haben. Von daher ist es nicht ein Sprung von komplett manuell übersetzen auf komplett KI, sondern es ist so eine Wanderung über verschiedene Stufen.
Genau.
Das heißt, die Frage, die sich hier, glaube ich, meines Erachtens wirklich stellt, ist, wie werden dann die Menschen, die diese Arbeit machen, wertgeschätzt und wie werden sie vergütet? Und das ist eben die große Frage, die wir in allen Bereichen haben werden, wo wir versuchen, menschliche Arbeit durch Maschinen oder durch KI zu ersetzen. Was passiert mit den Menschen? Ich glaube auch, dass es neue Berufsfelder geben wird, dass es nicht alles komplett zusammenbrechen wird. Das halte ich auch für ein unwahrscheinliches Szenario. Was wir im Moment aber natürlich sehen, ist, dass der Gewinn dann an die Unternehmen geht und dass die Automatisierung genutzt wird, um bestehendes Arbeitsrecht auszuhebeln. Das ist bei Übersetzerinnen und Übersetzern ein bisschen anders, weil die schon fast alle vorher selbstständig gearbeitet haben. Aber ich glaube, es wird immer mehr die Tendenz dahin gehen, zu sagen, okay, diesen Job, den gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Jetzt machen Sie das doch mal von zu Hause aus und bitte selbstständig und nicht mehr mit einem vernünftigen Arbeitsvertrag, weil sich natürlich die Aufgabe ändert. Ne? Das ist ein Thema. Wohin gehen die Gewinne, die wir volkswirtschaftlich haben durch die Automatisierung? Werden die wieder auf die Bevölkerung, auf die Arbeitnehmerinnen oder jedenfalls die Menschen, die diese neue Arbeit machen, verteilt? Oder also gibt es eine stärkere Konzentration an den Unternehmensspitzen? Und wir sehen halt im Moment schon volkswirtschaftlich gesehen, dass der Anteil an der Volkswirtschaft der Beschäftigten sinkt.
Also, das heißt, du würdest eigentlich für sowas wie eine, ich sag mal, künstliche Intelligenzsteuer plädieren oder so? Also, dass du die Arbeitskraft oder die Produktivität, Wie würde man das machen?
Ich glaube, die Lösungen sind da komplex. Also einfach so, das lief ja früher mal so unter dem Begriff Robotersteuer. Ja. Das halte ich nicht für wahnsinnig zielführend, weil es natürlich Automatisierung bremst in Bereichen, wo wir sie vielleicht auch haben wollten. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich komplexer.
In welchen Bereichen aus deiner Sicht willst du sie auf jeden Fall haben?
Naja, in Routinebereichen, in Bereichen, wo nicht mit Menschen gearbeitet wird, also so in der industriellen Fertigung, gerade in Bereichen, wo es auch gefährlich
auch
ist, wo wir noch sehr
Chancen,
viele Arbeitsunfälle haben und so.
Genau, in der Industrie
in
und
der
so weiter.
Industrie, da
auch
sehe
eine
ich
Riesenchance für Deutschland.
Sehr der, positiv, gerade in Deutschland, wo wir so viel produzierendes Gewerbe haben. Wo ich ein bisschen skeptischer bin, ist in allen Bereichen, wo man es ersetzen könnte, Stichwort Self-Service-Kassen. Will man das eigentlich? Also wer von uns will denn eigentlich in den Supermarkt gehen und da keine Menschen mehr sehen? Ich glaube, ich habe da auch keine fertige Lösung. Ich glaube aber, wir sollten diesen Entscheidungsprozess viel breiter aufsetzen. Mhm. Weil sagen wir mal, beim Supermarkt, das ist relativ einfach, ohne Personal an den Kassen zu arbeiten. Das kennen wir schon aus China, ist überhaupt kein Problem. Ja. Kann man mit dem Handy zahlen oder mit seinem eigenen Gesicht. Das wirft dann aber ganz, ganz viele neue Fragen auf.
Mal Datenschutz.
Zum Beispiel, wollen wir denn eigentlich in einer Gesellschaft leben, wo ich aus dem Haus gehe und eigentlich gar keine andere Menschen mehr sehe? Also wie viele ältere Menschen, gerade in unserer deutschen Gesellschaft, wo viele Menschen auch sehr einsam sind, für die ist das Gespräch an der Kasse vom Supermarkt, ich will jetzt keinen Namen nennen, in der Filiale, wo sie ihren tagtäglichen Einkauf machen, sind vielleicht die einzigen 10 Worte, die sie mal mit einem anderen Menschen wechseln. Mhm. Wollen wir das wirklich abschaffen? Ja. Also ich gehe manchmal so auf so Veranstaltungen, wo man dann so Tische hat, wo man solche Fragen diskutiert, in einem kleineren Rahmen. Und da sagen die meisten Menschen, nee, aber ich will eigentlich weiter mit einem Menschen reden, auch wenn ich einen Termin mache beim Arzt oder so. Natürlich kann man das wegrationalisieren, aber was sind dann unsere gesellschaftlichen Vorteile? Ich sehe natürlich die Vorteile für das Unternehmen, was dann diese Software anbietet, da kann man Geld mit verdienen, klar. Ist auch rational. Ja. Aber wir haben dann weniger Verkäuferinnen, weniger Arzthelferinnen, die kein Gehalt mehr verdienen. Das heißt, die irgendwo anders hier ein Einkommen beziehen müssen.
Aber
und das Geld geht an Unternehmen. Und im Moment machen wir einfach die Erfahrung, es geht eben sehr häufig an Unternehmen, die bei uns in Europa auch sehr wenig Steuern zahlen. Mhm. Also Internetunternehmen haben Steuersatz in Europa, einen faktischen Steuersatz von 6%, glaube ich, sagt die Kommission, anstatt von 20, 30.
Ja. Gut, aber das wäre natürlich ein Thema. Wie sorgt man auch dafür, dass eine anständige Besteuerung auch da ist? Das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir uns auch einig sind. Ich denke mir immer, wir müssen eigentlich viel stärker für Weiterbildung auch sorgen. Und weil ich denke mir immer, es ist nicht zu wenig. Es wird meistens, das ist ja immer die Frage bei Technik, seit es eigentlich sozusagen Automatisierung gibt, dachte man immer, es wird irgendwann, die Arbeit wird irgendwann endlich. Und es gibt dann immer wieder neue Fälle. Und die Frage ist doch, ist es nicht vielleicht sogar für Menschen viel besser? Ich meine, auch ich stelle mir jetzt mal so der Tagesablauf, eine besonders gute Kassiererin, die hat auch noch die 2-3 Worte für die Oma sozusagen. Aber ist es eigentlich auch sozusagen ein Anspruch? Also wollen wir nicht vielleicht lieber gucken, dass die Person nicht unbedingt die Dinge über ihre Kasse den ganzen Tag zieht und den Rücken Probleme hat und so weiter, sondern wollen wir nicht ihre menschliche Kreativität, Einfühlungsvermögen und so weiter viel stärker in solche Bereiche auch bringen? Also werden wir nicht eh bald einen riesen Fachkräftemangel haben bei Gesundheitsberufen und Ähnlichem? Also ich glaube da immer so ein bisschen, ich weiß nicht, also ob da nicht auch ein Wechsel in der Richtung auch kommt, wo man dann fragt, ist das dann am Ende wirklich ein wertvoller Job, wo auch der Mensch sozusagen irgendwie Erfüllung findet, oder können wir eben diese Routine-Jobs besser sozusagen ersetzen? Aber das ist, glaube ich, wird sich auch ergeben.
Ich glaube, das ist genau die Frage, die wir gemeinsam klären sollten. Also ich glaube, man sollte wirklich mal Menschen fragen, haben Sie denn in Ihrem Supermarkt lieber Menschen?
Ja.
Oder sagen Sie, oh, ist egal, ist mir eigentlich sogar lieber, wenn die Leute nicht so genau sehen, was ich einkaufe. Ne?
Ja.
Kann ja auch eine Überlegung sein.
Das kann natürlich am Ende auch,
was man da so kauft.
Jetzt komme ich ja wieder als Marktwirtschaft, kann natürlich wieder auch ein riesen Wettbewerbsvorteil sein, wenn ich diesen tollen Markt habe, wo noch die ganzen netten Menschen da sind und die Leute gehen da bewusst hin.
Könnte sein, ja, wissen wir nicht. Ist gut möglich. Zur Frage der Weiterbildung sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, deswegen müssten wir wirklich Programme haben, die es Menschen sehr leicht machen, aus Bildungsprogrammen unterschiedlicher Form ein- und auszusteigen. Da sehe ich unser deutsches extrem starres Schulsystem auch als ein großes Problem. Ich glaube, wir haben die Stärke der dualen Ausbildung.
Ja.
Aber es ist natürlich für Menschen, die keine 20 mehr sind, deutlich weniger eine Option. Und da drüber nachzudenken, wie kann man einfache Einstiege und Ausstiege zwischen Bildung oder Wechsel zwischen Bildung und Beruf, das muss eigentlich eine Normalität sein im Leben von Menschen und das sollte auch nicht schlecht bewertet werden. Oder zu sagen, man geht erst in eine Weiterbildung, wenn man seinen Job verloren hat, das ist genau der falsche Zeitpunkt, glaube ich. Und dafür brauchen wir natürlich aber auch Sozialsysteme, die sowas fördern und abfedern.
Ja. Jetzt haben wir so spannend uns unterhalten über Übersetzer und so weiter und so fort und ich habe die Zeit schon fast ein bisschen vergessen, aber zum Abschluss ganz schnell vielleicht eine kurze Antwort, so frage ich alle meine Gäste, so 10, 20 Jahre, wo steht die Europäische Union, was ist deine Vision? In einem Satz, nein, das, ich weiß, das ist schwierig, aber vielleicht kurz.
Eine Europäische Union, die sehr stark integriert ist, aber trotzdem jedes Land, jede Region weiterhin die Besonderheiten besitzt, die eben diesen Kontinent auch so einzigartig machen, die effektiven Klimaschutz nicht nur hier umgesetzt, sondern auch als Vorbild in die Welt getragen hat und wo alle Menschen Auskommen finden und Zugang zu grundsätzlichen, zu wichtigen Leistungen haben, wie zu einem Gesundheitssystem, und Bildung und hier wirklich ein gutes Leben führen können.
Jetzt haben wir viel darüber geredet, dass man da auch unterschiedliche Sprachen sprechen muss in Europa und mit dir, mit deinen Dolmetschererfahrungen und dafür muss man miteinander reden in meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Vielen Dank, dass du da warst, Alexandra.
Dankeschön.
So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da, teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.